Eine Sache, vielleicht sind diejenigen heute auch da. Also es wurde ein Doodle ja eingerichtet für diese Prüfung. Ich meine, die Idee ist schon, dass man nicht den einen Tag einträgt, an dem man gerne Prüfung haben möchte, weil wenn das jeder macht, dann gibt es natürlich keinen Überlapp, sondern dass man vielleicht, das sind ja, ich weiß nicht, fast 2 Monate oder was, wo man sich eintragen kann, dass halt jeder ein gewisses Spektrum an Tagen angibt. Also ich habe gesehen, 5 Leute waren eingetragen und 2 davon, die haben genau einen Tag angewählt und ich glaube, da konnten auch keine andere. Also ich meine, wenn es so funktioniert mit dem Doodle, dann wird uns der Doodle nicht wirklich weiterhelfen, gemeinsame Prüfungstermine zu finden. Sind die Leute da, die, also es war der allererste Tag, der angegeben war, sonst keiner? Oder du warst da dabei?
Ich bin da Mitte August.
Also das gibt einen triftigen Grund. Also das muss bei dir am ersten Tag sein. Okay. Gut, ich meine, dann ist eine andere Geschichte. Aber zumindest die sich halt sonst noch eintragen, würde ich bitten, möglichst natürlich breites Fenster zu wählen, sonst funktioniert es schlecht. Da gibt es, also den Link auf die Webseite, das habe ich noch nett gemacht. Ja. Ich stick momentan ein bisschen in E-Mails. Also jeden Tag kommen 100 neue. Aber ich werde es noch tun. Am besten heute gleich, vergesse ich es nicht, genau. Dann tut euch da leichter. Okay. Gut. Ja, dann. Also sind jetzt so am Ende der relativistischen Quantenmechanik angekommen. Im Wesentlichen werden wir heute jetzt noch 2 Anwendungen von der Dirac-Gleichung machen. Ich will trotzdem nochmal das, was wir in der letzten Stunde gemacht haben, kurz wiederholen. Also es ging ums Transformationsverhalten vom Spin und naja, das haben wir halt uns ja so hergeleitet, dass wir uns halt überlegt haben, wie muss das Spin-Transformationsverhalten sein, dass die Dirac-Gleichung forminvariant ist. Also wenn euch erinnert, wir hatten eine Dirac-Gleichung bekommen, die sah aus I Gamma μ d μ minus m Psi gleich 0 und d μ ist bekannt ein Vierervektor, das wisst ihr aus der Mechanik, also unter einer Lorentz-Transformation wird sich das verändern und Gamma μ, das trägt zwar scheinbar einen Viererindex, ist aber eine Konstante, also das heißt, wenn wir jetzt das ganz naiv transformieren, wird halt in einem anderen Inertialsystem die Dirac-Gleichung nicht die gleiche Form haben. Und die einzige Chance, das zu retten, ist, dass man halt diesen 4 Komponenten von Psi auch ein gewisses Transformationsverhalten zuordnet, sodass halt dieses Gesamtkonstrukt dann im ja, transformierten Inertialsystem genauso wieder aussieht. Und das hat halt dieses Transformationsverhalten vom Spin festgelegt. Und also durch die Konstruktion will ich nicht nochmal durchgehen, aber einfach das Ergebnis hinschreiben. Also wenn ich Psi ins Koordinatensystem und ins Inertialsystem Psi Strich umwandle, dann ist das S von Lambda mal Psi, wobei Lambda die Lorentz-Transformation bezeichnet, die halt dann auch zum Beispiel diese Ableitung transformieren muss. Also die ist gegeben durch 3 Boost-Parameter und 3 Rotationswinkel. Und dieses S von Lambda, also das kann man sich konkret hinschreiben, und zwar, das ist e hoch minus i Viertel, dann Epsilon mü nü, Sigma mü nü. Gut, und ja, also das hat man das letzte Mal uns gemeinsam überlegt, das Epsilon mü nü, das ist antisymmetrisch, also Epsilon mü nü gleich minus Epsilon mü nü ist noch eine Bedingung. Das reduziert diese, also im ersten Moment 16 Größen, weil 2 Viererindizes auf 6 Größen, also auf der Diagonalen muss offenbar 0 stehen. Naja, und diese 6 Größen, die kann man halt mit dem Drehwinkel oder aber mit dem Boost-Parameter identifizieren. Also das ist, glaube ich, auch Teil der Hausaufgabe, die ich, muss ich überlegen, euch am letzten Donnerstag bereits gegeben habe. Das, wenn ihr am Wochenende drauf geguckt habt, habt ihr euch damit beschäftigt. Also, man auswendig weiß ich das auch nicht, dass das mit minus i durch 4 geht oder sowas. Aber also ihr solltet halt im Kopf behalten, dass es so ein naja, Transformationsverhalten gibt unter Lorentz-Transformation, was man von mir aus nachschlagen kann. Das Sigma-Menü, das kann man vielleicht noch angeben, das ist auch wieder eine Matrix, die mit diesen Gamma-Matrizen zu tun hat. Also eigentlich drehen immer die Gamma-Matrizen auf, wenn man irgendwas mit Spins macht. Und das ist gerade der Kommutator von G-Mü, Gamma-Mü, Gamma-Nü. Also das, wenn er irgendwie mitnimmt, vor allem wichtig halt zu verstehen, dass das zwar vier Größen sind, aber sich nicht wie Vierer-Vektoren transformieren, aber trotzdem halt ein ganz bestimmtes Transformationsverhalten haben. Naja, und alles andere von mir aus, das könnt ihr dann nachgucken. Beziehungsweise ein bisschen mehr, wenn man zu solchen Sachen auch noch im Kapitel über Symmetrien, was jetzt sich dann anschließen wird, dann die relativistische Quantenmechanik machen, dann versteht man es vielleicht auch ein bisschen besser und tut sich leichter, das vielleicht auf anderem Wege zu konstruieren oder sich mehr zu merken oder auch direkt hinzuschreiben. Gut, also mehr will ich eigentlich gar nicht machen zur Wiederholung. Dann also ein Mini-Unterkapitel. Also es ist sehr kurz, weil ich im Prinzip nur Dinge behaupte und keine Rechnungen mache. Das heißt bilineare Kovarianten. Also das Wort Kovariant deutet halt immer irgendwie an, dass es ein spezielles definiertes Transformationsverhalten unter Lorentz-Transformation hat. Und bilinear, also ist ein Wort für quadratisch und das soll quadratisch sein in diesen Spinoren. Naja, und die Aussage, die ich, wie gesagt, nicht zeigen will, man kann Folgendes zeigen, dass Psi bar Gamma mu Psi, das transformiert sich wie ein Vierer-Vektor. Also, in meinem ersten Moment, wenn man halt dieses Transformationsverhalten bestimmen würde, müsste man halt für Psi und für Psi bar, also da sollte ich vielleicht, bin jetzt ganz sicher, habe ich das Psi bar jemals angegeben in der Vorlesung, also das ist der gedeckerte Spinor, also die vier Komponenten vom Spalten, wenn es zum Zeilenvektor und ich muss einen Stern machen und es ist noch ein Gamma 0 hin zu multiplizieren. Das ist eine sehr gebräuchliche Abkürzung. Naja, und also wenn ich dieses Gesamtobjekt halt transformiere, muss ich für Psi, wie es da oben steht, diese Matrix S halt einbauen und für Psi Dagger muss ich die Matrix S Dagger einbauen und wenn ich dann halt das ausrechne, was macht S Dagger Gamma 0 Gamma μ S, dann wird da halt letztendlich die normale Lorentz-Transformation rauskommen am Ende, nämlich dieses Lambda-Menü, wie es zum Beispiel auf die Vierer-Ableitung da transformiert. Und das zeigt halt am Ende, dass dieses komplette Objekt sich wie ein Vierer-Vektor transformiert. Also es ist halt aus verschiedenen Gründen ganz nett, das wenigstens mal die Aussage gehört zu haben. Also erstens erklärt es vielleicht das erste Mal auf sinnvolle Art und Weise, warum diese Gamma-Matrizen einen Vierer-Index tragen. Also nochmal, die transformieren sich ja selber nicht, das sind ja Konstanten, aber typischerweise stehen sie, gerade auch wenn man dann Feldtheorie mit Fermionen macht, stehen sie immer zwischen zwei Spinoren und dieses Gesamtkonstrukt, die beiden Spinoren mit Gamma-Mü in der Mitte, die verhalten sich halt wie ein Vierer-Vektor. Mit dem Vierer-Vektor kann man halt sehr leicht rechnen, viel leichter wie mit diesen einzelnen Spinoren, die dieses S da enthalten. Also insofern, so eine Kombination, wenn man halt das einmal sich überzeugt hat, und also das kann man machen, das habe ich auch als Hausaufgabe gegeben, oder zum Beispiel in der Quantenfeldtheorie in der Vorlesung wird das auch vorgerechnet, allerdings das braucht halt ein bisschen so eine Stunde oder was, das will ich jetzt hier aus Zeitgründen überspringen. Dann muss ich halt, wenn ich immer so eine sogenannte bilineare Kovariante finde, muss ich halt nicht mit diesen komplizierten Matrizen S zweimal rechnen, sondern kann halt einfach die Lorentz-Transformation nehmen und im gestrichenen System ist es halt dann einfach Lambda mu nü Psi bar Gamma nü Psi. Ja, und also was auch begrifflich dahinter steckt, vielleicht hilft es ein bisschen eine Vorstellung zu kriegen, was die Physik ist. Ihr habt nehme ich an, in Quantenmechanik 1, zumindest die, die beim Herrn Hofstetter waren, Clebsch-Gordan-Koeffizienten und Kopplung zwischen Drehimpulsen und Spins gemacht. Also was man halt machen kann, also das wisst ihr wahrscheinlich sogar aus der Experimentalphysik, wenn ich zwei Fermionen mit Spin halb habe, dann kann ich die beiden Spins koppeln, entweder zu Spin 0 oder zu Spin 1. Und naja, ein Spin 1 Objekt, das ist typischerweise ein Vektor. Wenn ich es nur im Räumlichen mache, ist es halt ein ganz normaler Dreiervektor. Wenn ich es in der Raumzeit mache, ist es ein ordinärer Lorentz-Vierer-Vektor. Und eigentlich ist das nichts anderes, dieses Gamma-Menü, als eine Matrix, die in geeigneter Weise diese Clebsch-Gordan-Koeffizienten enthält, die halt ein Spin-Halb und ein Spin-Halb-Teilchen zu einem gesamten Spin-1-Objekt machen, also zu einem Vektor, was sich halt bei Konstruktion immer wie ein Spin-1 verhält. Also das ist vielleicht auch ein bisschen sowas, wenn er irgendwann mal wieder diese Clebsch-Gordan-Koeffizienten reinschaut oder drauf stoßt, dann versteht er das auch so ein bisschen besser. Ja, also mehr will ich halt aus Zeitgründen dazu jetzt nicht sagen. Erklärt die Verwendung des Viererindex μ an konstanten 4 Kreuz 4 Matrizen Gamma, das habe ich bereits gesagt. Und in der Hausaufgabe soll da das mal so ein bisschen probieren nachzuweisen. Gut, jetzt wie versprochen, also weg von diesen eher technischen Dingen. Jetzt versuche ich noch eine Stunde halt Anwendungen mit dieser Dirac-Gleichung zu machen. Also wie können wir da jetzt ganz nette physikalische Erkenntnisse gewinnen. Also es sind zwei Beispiele. Das erste Beispiel, das ist ein relativistisches Fermion im elektromagnetischen Feld. Also wir können ein beliebiges elektromagnetisches Feld nehmen. Um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, wo das vielleicht ganz sinnvoll ist. Ihr habt ja in der Quantenmechanik 1 das Wasserstoffatom mit der Schrödinger-Gleichung durchgerechnet, also das Coulomb-Potential hat eingesetzt. Das könnt ihr, wenn wir jetzt hier fertig sind, mit dem auch relativ kurzen Kapitel im Prinzip auch machen, das Coulomb-Potential einsetzen. Und dann kommt halt nicht das nicht-relativistische, sondern das relativistische Ergebnis raus. Also das sieht dann so aus, dass halt das alte Ergebnis von der Schrödinger-Gleichung im Wesentlichen erhalten bleibt, bis auf kleine Korrekturen. Und diese kleinen Korrekturen, das sind halt relativistische Effekte. Die sogenannte Feinstruktur, vielleicht habt ihr das in Experimentalphysik mal gesehen, da spalten halt diese Spektrallinien nochmal ein ganz kleines bisschen auf. Und das kommt aus der Dirac-Gleichung raus. Wobei auch das, also diese Rechnung, Wasserstoffatom will ich nicht machen, also das sind im Buch vom Schwabel, und der ist meistens sehr kompakt und kurz, schon allein 10 Seiten, also da bräuchte ich wahrscheinlich 2-3 Stunden, um das hier vorzurechnen. Also wir wollen jetzt nur so weit gehen, dass man halt in die Dirac-Gleichung, wie sie da steht, die ein freies Teilchen beschreibt, ein elektromagnetisches Feld einbauen. Und also konkrete Rechnungen, wenn ihr Beispiele wollt, könnt ihr in Büchern zum Beispiel nachschlagen. Also der erste Punkt ist, glaube ich, klar, den notiere ich auch, eine Zielbeschreibung eines relativistischen Fermions mit Spin halb im elektromagnetischen Feld. Das heißt, Formulierung der Dirac-Gleichung in Anwesenheit des elektromagnetischen Felds. Naja, und um das zu machen, muss man sich eigentlich nur zurückerinnern ans dritte Semester in der Elektrodynamik. Da hatte der, denke ich mal, die Hamilton-Funktion eines nicht-relativistischen Teilchens im elektromagnetischen Feld. Und das sah aus H von E und R. Also zur Erinnerung, Hamilton-Funktion muss von Impulsen und von Ortskoordinaten abhängen. Und das war 1 durch 2m p minus e a von r, t zum Quadrat plus e 4r von t. Wobei halt hier das bekannte Viererpotential auftritt, das a μ, das setzt sich halt aus phi und aus Vektor a zusammen. Ist euch das noch aus der Elektrodynamik halbwegs bekannt oder habt ihr das eventuell gar nicht gemacht? Doch, wahrscheinlich schon mal gesehen. Also es ist auch irgendwie sinnvoll und zweckmäßig, dass sowas eigentlich auftreten muss, denn also das elektrische Feld, das ist ja ein Vierervektor, also das sind halt vier Größen, die sich ganz speziell verhalten unter einer Lorentz-Transformation. Und wenn ich jetzt die irgendwie in eine Bewegungsgleichung reinschreibe, dann kann das wieder kein stimmiges oder sinnvolles Naturgesetz sein, sondern irgendwie muss dieser Viererindex, wenn ich jetzt die freie Gleichung oder freie Hamilton-Funktion anschaue, wo halt das a weg wäre und das phi weg wäre, dann also muss halt das so eingebaut werden, dass es die Struktur der Gesamtgleichung nicht durcheinander würfelt. Und genau das sieht man halt auch. Also p ist ja ein Dreiervektor und dieses p, da wird es halt linear ein anderer Dreiervektor, nämlich die drei Komponente vom Viererpotential drauf addiert. Und das e phi, das kann ich auf die andere Seite bringen. Und dann habe ich halt genau die gleiche Linearkombination wie p minus e a mu. Da habe ich da drüben h, was ja eigentlich die Nullkomponente vom Viererimpuls ist. Also habe ich p0 minus e phi. Also wenn man es vergisst oder so, gerade vielleicht auch die Vorzeichen, kann man sich sehr leicht klar machen, wie das konsistent sein muss. Naja, und also dann auch die nächste Erinnerung, oder das ist nochmal die Beschreibung dieser Gleichung da, Kopplung an elektromagnetisches Feld, also durch folgende Ersetzung, nämlich H geht über in H minus E phi und P geht über in P minus E A, beziehungsweise wenn man es halt relativistisch macht, P mu geht über in P mu minus E A mu. Also das ist ein sehr wichtiges Konzept in der Physik, jetzt nicht nur in unserem Zusammenhang, sondern das findet man immer wieder. So, und dann, naja, wenn man zur Quantenmechanik übergeht, also machen wir erst die Schrödinger-Gleichung, also Schrödinger-Gleichung eines damit nicht relativistischen Teilchens im elektromagnetischen Feld. Wie gewohnt über Korrespondenzprinzip. Also, das hatten wir auch in dem Semester schon öfter. H muss ich halt ersetzen durch plus i dt und p muss ich ersetzen durch minus i Gradient. So, und jetzt haben wir eigentlich alles beieinander. Also muss ich halt nur in dieser oberen Gleichung, also die Hamilton-Funktion nehmen, zum Hamilton-Operator konvertieren und dann halt H und P sozusagen durch dieses Zeug ersetzen. Und was damit halt rauskommt, ist I dt Psi von R, T gleich 1 durch 2m minus i Gradient minus e a von rt zum Quadrat plus e phi von rt angewandt auf die Wellenfunktion psi von r, t. Also es ist jetzt eigentlich nichts Neues, aber trotzdem sind einfach nochmal zwei sehr wichtige Konzepte, die jetzt dastehen, halt das Korrespondenzprinzip und diese Ankopplung von dem elektromagnetischen Feld, was immer so funktioniert. Also müsste klar sein, wo diese Zeile jetzt herkommt. Naja, nach dieser Erinnerung, die ich jetzt angeschrieben habe, ist es mehr oder weniger trivial, natürlich in die Dirac-Gleichung auch das elektromagnetische Feld einzubauen. Also ich mache halt selbiges, dass ich halt auf dem Viererimpuls das Viererpotenzial A μ, also drauf addiere oder abziehe mit dem Vorfaktor E, wie es hier steht, naja, einen Viererimpuls P μ, der sich halt hier über das Korrespondenzprinzip ergibt, den kann ich ja leicht in der Dirac-Gleichung identifizieren. Also die Ableitung, die findet man ja, ja in sehr offensichtlicher Art und Weise, nämlich hier. Also ist, glaube ich, nicht schwierig, was die Antwort sein muss für die Dirac-Gleichung. Analog Dirac-Gleichung in Unwissenheit eines elektromagnetischen Felds. Also das Pμ entspricht dann halt relativistisch plus I dμ. Im ersten Moment schaut es ein bisschen komisch aus, denn an der Stelle hat man einmal ein Plus und einmal ein Minus. Aber man muss sich da vielleicht daran erinnern, dass die Ableitung mit unterem Index definiert ist als dt und plus Gradient, also sozusagen. Wenn ich hier den Index raufziehe, dann verändert sich hinten im Gradienten das Vorzeichen. Dann habe ich minus den Gradienten stehen und minus Gradient ist halt dann wieder ein umgekehrtes Vorzeichen von dem Puls. Also deswegen ist das, was hier steht, absolut konsistent mit diesen beiden Gleichungen. Naja, und dann muss man es halt nur abschreiben, was da oben steht. Mit dieser Ankopplung vom elektromagnetischen Feld, also I Gamma μ, dann die Ableitung und da wird halt genau wie oben jetzt drauf addiert IE A μ, schreibt man x relativistisch, Klammer zu, minus m, Xi von x gleich 0. Also das wäre die Dirac-Gleichung in kovarianter Form, oder aber, was da auch ganz zweckmäßig ist, wenn man es lösen will, zum Beispiel Eigenwerte vom Hamilton-Operator finden, wenn man die Zeitableitung noch auf die eine Seite bringt, also diese andere Form der Dirac-Gleichung, die wir auch manchmal hatten, nicht mit Gamma-Matrizen, sondern mit Alpha und Beta aufschreibt, das würde dann aussehen, I dt, Xi von R, T gleich Summe J Alpha J minus I DJ minus I AJ von RT Klammer zu plus Beta M plus E Phi von RT angewandt auf C von R, T. Worten. Das hier sind die Endergebnisse der Kenntnisse aus diesem Kapitel. Also zwei äquivalente Gleichungen. Und wenn wir jetzt halt, wie schon gesagt, zum Beispiel diese Feinstruktur vom Wasserstoffatom ausrechnen wollen würden, dann würden wir jetzt halt eine der beiden Gleichungen nehmen. Also wahrscheinlich die zweite der beiden Gleichungen, denn das hier ist ja gerade der Hamilton-Operator H. Naja, und dann müsste man halt dieses Ding lösen. Und das ist halt ein bisschen schwieriger noch zu lösen. Dieses Wasserstoffatom nicht relativistisch, also im Wesentlichen, weil das halt vier Komponenten sind und ich irgendwo in Form von Alpha und Beta wieder diese 4x4 Matrizen drin habe. Ja. Also H zum Beispiel mit a mü gleich minus z e durch r, also das Coulomb-Potential, 0, 0, 0, also kein Vektorpotential, liefert für z gleich 1 relativistische Korrekturen zum H-Atom. Also wenn euch dafür interessiert, ich habe auch angegeben, das Kapitel vom Schwabel, das ist Quantenmechanik für Fortgeschrittene, Abschnitt 8.2, aber es ist wirklich eine sehr lange Rechnung. Also am Donnerstag, dass er auch mal so ein bisschen was relativistisch korrigiert oder ausrechnet in der Hausaufgabe, da gebe ich euch eine ähnliche Aufgabe mit der Klein-Gordon-Gleichung, die ist halt überschaubarer auszurechnen, weil die Spinnstruktur fehlt, wobei selbst da lasse ich die Hauptrechnung im Mittelteil weg, weil auch die sich über 4 Seiten erstreckt, also das sollte eigentlich nur die Vorbereitung machen und dann die Ergebnisse interpretieren. Aber wer halt Dinge gern nachrechnet, ist sicher ein gutes Training, der kann in dieses Buch zum Beispiel vom Schwabel gucken und das da dann ausgeixt finden. Also konzeptionell denke ich, wenn er halt diese Gleichungen grob im Kopf behaltet und vor allem auch euch, wo steht's, an das erinnert oder falls das nicht mehr so ganz geläufig war, das mitnehmt, dann habt ihr eigentlich das Wichtige verstanden aus diesem Kapitel. Und damit kann man jetzt halt bis zu einem gewissen Grad interessante Physik machen. Also was man halt dazu mehrmals schon gesagt nicht machen kann mit der Dirac-Gleichung ist, wenn es jetzt so hochenergetisch, also so relativistisch wird, dass halt Teilchen erzeugt und vernichtet werden würden, dann wird es keinen Sinn mehr machen. Aber solange das nicht der Fall ist, also wenn es eher relativistische Korrekturen sind, dann ist das ja eine sehr gute und sehr zweckmäßige Beschreibung der Natur. Gut, dann beginnt unser letztes Kapitel, aber ich würde jetzt einfach sagen, machen wir halt jetzt die Evaluierung und hängen dann die Pause dran. Sinnigerweise, wie ich das 12-mal ausgedruckt habe, hat der Drucker Papier gespart und das vorne und hinten drauf gedruckt. Also ich gebe euch jetzt einfach mal so 5 von diesen Zetteln, vielleicht könnt ihr die ja ein bisschen aufteilen und einen nehme ich und schreibe nochmal den Link an die Tafel, dann kann es jeder auch abtippen. Also es ist http://rsd-frankfurt.de. Offenbar das Wichtige ist die Zahl 0333016. Und ja, es ist, wenn er teilnehmen wollte an dieser Evaluierung, es muss jetzt passieren. Aus gewissen Gründen macht halt dieses Evaluationsteam oder was das Fenster nur für 2 Stunden während der Vorlesung auf. Also ich glaube, die Idee oder die Befürchtung ist, wenn das jetzt eine Woche offen bleibt, dass ich mich halt heute Nacht entspannt hinsetze und meine eigene Vorlesung 100-fach sehr positiv evaluiere. Also das war das Argument, was genannt wurde, warum das in einem kleinen Zeitfenster stattfinden muss. Also das, die andere Alternative, die man machen kann, aber die ist auch sehr umständlich. Man kann das die ganze Woche offen lassen, aber dann muss man Tanz anfordern und jeder bekommt dann so einen persönlichen Zugang von euch, den er dann freischalten kann. Also das finde ich ist dann auch ein bisschen zu viel Arbeit. Also wer ein Handy dabei hat und wenn es geht, wäre schön, wenn er mitmacht. Ja, probiert es halt einfach. Ansonsten würde ich sagen, dann machen wir halt wie gewohnt, gebe ich euch jetzt eine Viertelstunde Zeit zum Evaluieren plus 5 Minuten Pause, machen wir halt 11:05 wieder weiter. Okay? Funktioniert der Link überhaupt? Ich wurde gerade in der Pause was zu einer der Hausaufgaben gefragt. Also vielleicht habt ihr schon angeguckt, die allerletzte Aufgabe am Zettel, da ist dieses Konstrukt von drei Spinoren gegeben, wobei zusätzlich erwähnt ist, dass die räumliche Wellenfunktion, die mit diesen Spinoren verknüpft ist, an einem und demselben Punkt rotationssymmetrisch sein soll. Und dann ist nach dem Gesamtspin dieses Konstrukts gefragt. Also das ist so ein bisschen eine Denkaufgabe. Eigentlich wollte ich euch folgende Aufgabe geben, wo ein Gamma 0 da in der Mitte steht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er dann direkt diese Eigenschaft, die wir hier besprochen haben, ausnutzen könnte. Also da habt ihr die Nullkomponente halt von dem Vierervektor offenbar stehen. Der Zettel ist allerdings nicht verkehrt. Also man kann auch für dieses Konstrukt zeigen, dass es sich unter Rotationen nicht verändert, also genau wie die Nullkomponente von dem Vierervektor verhält. Da muss man allerdings ein bisschen härter arbeiten. Also je nachdem, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch ein Gamma 0 hier einbauen und eurem Tutor dann erklären, dass die Aufgabe trotzdem richtig bearbeitet ist. Aber auch wie es am Zettel steht, ist es im Prinzip eine vernünftige Aufgabe, man muss halt ein bisschen mehr machen. Gut, das wollte ich noch ergänzen. Gut, dann also abschließendes Kapitel. Nicht relativistischer Grenzfall. Der Dirac-Gleichung dann, was sich Pauli-Gleichung nennt. Und sogenannte gyromagnetische Faktor des Elektrons. Also einfach, um naja, noch mal ein bisschen Vertrauen in die Dirac-Gleichung zu bekommen. Man, jede relativistische Theorie muss ja die primitivere Theorie, also die nicht-relativistische, enthalten. So auch die Dirac-Gleichung. Also wenn wir die Dirac-Gleichung jetzt irgendwie für kleine Geschwindigkeiten uns angucken, dann muss die Schrödinger-Gleichung rauskommen. Und nachdem die Dirac-Gleichung noch den Spin enthält, wird halt automatisch der Spin auch in der Schrödinger-Gleichung realisiert sein, so wie er wahrscheinlich vor einem Jahr oder was in Quantenmechanik 1 von Hand eingebaut habt. Und was halt rauskommen wird, ist ein eigenartiges Phänomen, nämlich die korrekte Kopplung vom Spin an ein Magnetfeld. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört oder wisst ihr das, dass Spins eigentlich wieder erwartend doppelt so stark wie Drehimpulse ans magnetische Feld ankoppeln. Und wenn man halt nicht relativistische Quantenmechanik macht und Spin einführt, kann man diesen nicht verständlichen Faktor 2 eigentlich nur ausmessen und reinschreiben. Dagegen heute, wenn wir sehen, aus der Dirac-Gleichung kommt er halt einfach aus der Theorie raus und liefert damit eine sehr schöne Erklärung von diesem Faktor 2, den man halt nicht relativistisch nicht vermuten würde. Also das ist so etwas Programm jetzt von diesem Kapitel. Ja, also erster Punkt ist jetzt nur Text, den schreibe ich nicht an, studiere nicht relativistischen Grenzfall der Dirac-Gleichung mit elektromagnetischem Feld. Und diese Dirac-Gleichung muss halt die Schrödinger-Gleichung dann im nicht-relativistischen Grenzfall ergeben, plus, wie ich schon gesagt habe, Spin. Und, also es ist keine echte Einschränkung, aber es macht halt die Rechnung ein bisschen leichter. Betrachte nur Lösungen positiver Energie. Also mit anderen Worten Teilchen und keine Antiteilchen. Für negative Energien kann man die gleiche Rechnung völlig analog durchziehen, dann drehen sich halt ein paar Vorzeichen um und dann kriegt man selbiges Ergebnis halt für Antiteilchen raus. Also wie schon gesagt, deswegen ist es nicht von Bedeutung, dass wir jetzt diese Einschränkung machen. So, und die neue Idee, die ist so ein bisschen orientiert an den Lösungen der Dirac-Gleichung fürs freie Teilchen, Wenn ihr euch erinnert, wie wir das gelöst haben vor, weiß nicht, ein, zwei Wochen, da hat man zwei sehr große Komponenten und zwei kleine Komponenten im nicht-relativistischen Fall. Also wenn er da mal irgendwie zurückblättert, da hat man damals diese U's und V's angegeben, das waren so Spin-Vektoren, die enthielten 1, 0 und dann ein bisschen komplizierte Ausdrücke, aber diese komplizierten Ausdrücke, die waren proportional zu Impuls dividiert durch die Masse. Und der Impuls, nicht relativistisch, ist halt klein gegenüber der Gesamtmasse. Also die Gesamtmasse ist ja im Wesentlichen die Nullkomponente vom Viererimpuls. Der Dreierimpuls ist die Dreikomponente und nicht relativistisch heißt halt, der Impuls hat eine winzige Energie im Gegensatz zur Ruhemasse. Also mit anderen Worten, das sollte da entweder wisst das noch oder wenn nicht, das ist zweckmäßig, heute Nachmittag nochmal zurückzublättern, denn das ist schon was, was einem so Verständnis für die Dirac-Gleichung gibt und immer wieder hilft. Also immer dann, wenn die Geschwindigkeit klein ist oder ich nah am Nicht-Relativistischen bin, habe ich zwei große und zwei kleine Komponenten in den Spinoren. Wenn ich diese Darstellung der Gammas wähle, die man bisher immer gewählt hat, diese Standarddarstellung. Naja, und also das motiviert jetzt auch ein bisschen das, was wir tun. Also splitte Dirac-Gleichung. Und zwar nehmen wir die hier da, das ist die 210 im Skript. Splitte Dirac-Gleichung in zwei obere und zwei untere Gleichungen auf. Und zwar mit folgender Notation, der Viererspinor Psi von x, den schreibe ich als ein Phi von x und ein Chi von x. Ich glaube, diese Notation hat man damals beim freien Teilchen schon. Naja, und wie schon gesagt, habe ich da auch notiert, wie beim freien relativistischen Fermion sind auch hier zwei große und zwei vernachlässigbare Spin-Komponenten zu erwarten. Also wenn man jetzt halt diese Aufsplittung einsetzen und da unten in der 210 diese Matrizen Alpha und Beta, wie wir es auch mal notiert haben, vor einiger Zeit jetzt einsetzt. Also, ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Vielleicht kann jemand von euch helfen, der ein besseres Gedächtnis hat. War das nicht so? Die Sigmas entgegengesetzt, diagonal kann das sein. Und hier glaube ich, und wir machen nicht hundertprozentig sicher, war es plus 1, minus 1, stimmt das? Also wenn man diese Dinge einsetzt, dann kann man jetzt das halt in zwei Gleichungen aufdröseln. Also wenn wir gleich sehen, ob das stimmt, diese Erinnerung. Und das ist dann I dt phi. Ja, im Skript habe ich jetzt überall R und T noch geschrieben. Ich glaube, das lasse ich weg an der Tafel. Ist auch ein bisschen übersichtlicher. Summe über J. Sigma J minus I DJ minus E AJ Chi von RT Chi plus M Phi plus E groß Phi mal Phi. Und die zweite Gleichung ist dann I dt Chi gleich Summe über J Sigma J minus I DJ minus E AJ Phi plus dann minus M Phi plus E groß Phi klein Phi. Also der Unterschied ist marginal, der tritt hier im Plus und im Minus auf und das ist gerade das, was von dieser Matrix Beta erzeugt wird. Alles andere ist ja symmetrisch, Wichtig ist vielleicht noch zu realisieren, dass halt die Gleichungen nicht unabhängig sind, sondern dass Phi und Chi gemischt ist. Also im Wesentlichen ist die obere Gleichung eine Phi-Gleichung mit einer Ausnahme, nämlich hier das Chi. Und die untere Gleichung ist eine Gleichung für, ja, gut, dass ich es versucht habe, nochmal zu erklären, ja, offenbar falsch hingeschrieben, eine Gleichung für Chi mit einer Ausnahme, wo hier Phi auftritt. So, also das ist der Startpunkt, jetzt haben wir noch nicht viel gewonnen. Also was wir uns jetzt überlegen ist, wie so die Lösung in ganz grober Näherung aussehen wird. Also wirklich jetzt nicht irgendwie nicht relativistischer Grenzfall, sondern eine ganz brutale Näherung. Und da ist halt die Frage, was ist die größte Konstante oder letztendlich die größte Energie im System? Also hier steht ja ein Impuls, M ist eine Masse, die der Energie entspricht. Ein Feld hat auch, wenn man es ausrechnet, offenbar die Dimension von der Energie. Naja, und nicht relativistisch und für kleine Felder wird halt die Masse letztendlich alles andere bei weitem dominieren. Und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel an Lösungen der Klein-Gordon-Gleichung oder der Dirac-Gleichung denkt, der Freien hatte da immer so eine strukturebene Welle, wo E hoch I und dann, naja, die Energie mal T minus Impuls mal Ortstand, und die Energie, die wird halt im nicht-relativistischen Fall von der Masse einfach dominiert, also die nicht-relativistische Energie-Impuls-Beziehung wird dann halt praktisch zur Energie gleich Masse, und das heißt, da ist halt so ein Faktor E hoch I M mal T in dieser Lösung drin und dominierend, und den definieren wir uns jetzt in unsere Lösung bereits rein, und dann wird halt die resultierende Gleichung ein bisschen angenehmer und einfacher. Also, ich weiß nicht, ob jetzt das sehr verständlich war, ich mag es einfach, dann seht ihr, glaube ich, worauf das rausläuft. Also nicht relativistisch ist M, oder wenn das ein bisschen schwerfällt, muss ich nochmal denken, mc Quadrat. Also C ist halt eine sehr große Zahl, die größte Energie. Und dann Lösung wird ähnlich zur freien Lösung sein, also Lösung ohne elektromagnetisches Feld, und damit erwarten wir sowas wie Psi ist proportional E hoch minus I E von K T minus K mal R. So, und das ist halt in etwa E hoch minus I MT, was ich gerade gesagt habe. Also das ist was stark Oszillierendes, und das ist der dominierende Anteil. Naja, und jetzt die Motivation, wenn wir schon eine gewisse dominierende Struktur in der Lösung kennen oder raten können, dann können wir die bereits abspalten, denn alles andere ist halt dann, naja, das, was noch interessant ist und was wir ausrechnen wollen. Also Psi von x gleich phi von x, chi von x, das hat man auf der Seite da drüben schon definiert, und jetzt nehmen wir halt nochmal eine Definition vor, muss ich andersrum machen, das sind jetzt die neuen Größen, die ich einführe, nämlich schreibe ich diesen Faktor halt schon explizit hin, imt und phi Schlange von x und chi Schlange von x. Das heißt, stark oszillierender Anteil. Wird abgespalten. So, also das Wichtige ist jetzt also das hier in der Box und naja, das setzen wir jetzt halt hier ein, sowohl für Phi als auch für Xi, wo es auch immer auftritt. Gut, und einen besonders großen Effekt hat es nicht, weil das Einzige, was wir halt gemacht haben, ist ein EOIMT davor geschrieben. Letztendlich, wie man sieht, tritt dieses EOIMT jetzt in jedem dieser Summanden auf, sowohl oben wie unten. Also kann ich es am Ende dann rausdividieren. Die einzige Stelle, wo sich ein bisschen was tut, ist, wenn ich da vorne eine Zeitableitung habe. Weil bei der Zeitableitung, da gibt es jetzt halt die Produktregel. Also einmal kann ich den vorderen Anteil erwischen, wo die E-Funktion ist. Dann kommt halt, wenn ich nach der Zeit ableite, minus IM runter. Oder aber ich kann halt wie gewohnt den hinteren Teil erwischen, der über den Vierervektor x auch noch von t abhängt. Naja, und der zusätzliche Term, der von der Produktregel entsteht, wenn ich den vorderen Teil ableite, der gibt halt mit dem i und diesem minus im, gibt es halt gerade ein zusätzliches plus m mal phi. Ja, und das kann ich halt mit diesem plus m mal phi verrechnen und wird sich dann gerade wegheben, beziehungsweise da unten habe ich das umgekehrte Vorzeichen, da wird sich die Masse verdoppeln. Also das ist sozusagen der Effekt, den wir generiert haben, aber der ist relativ hilfreich jetzt, wenn wir diesen Limes bilden wollen, dass halt der Term verschwindet und der Term verdoppelt wird, wenn wir in diese, naja, sagen wir, neuen Koordinaten Phi-Schlange und Chi-Schlange gehen. Also, auch wenn es ähnlich ist, schreibe ich es trotzdem nochmal ab. IdT Phi-Schlange gleich Summe J Sigma J minus I DJ minus E AJ Chi-Schlange plus E Phi Phi-Schlange. Also wichtig jetzt, der Massenterm ist verschwunden, wie ich gerade erläutert habe. Und unten haben wir IdT Chi-Schlange gleich Summe J Sigma J minus I DJ minus E AJ Phi-Schlange, und jetzt wird sich der Massenterm nicht wegheben, sondern sogar verdoppeln. Minus 2m Chi-Schlange plus E Phi Chi-Schlange. So, also bisher haben wir nichts natürlich gewonnen. Jetzt haben wir einfach nur irgendwie neue Koordinaten eingeführt und das umgeschrieben. Der entscheidende Schritt, ja.
Warum darf man in dem Fall eigentlich zweimal den Index unten haben? Oder ist das in dem Fall gar nicht relevant, ob die jetzt pro oder kontra variieren?
Den und den meinst du? Ja, also das sind keine kontravarianten Indizes. Also am Sigma, da schreibt man eigentlich nie kontravariante Indizes. Und also hier.
Also einfach nur, dass man drüber summiert.
Drüber summiert, genau. Also hier hat schon eine gewisse Bedeutung D mit, die Ableitung mit Index unten ist halt die Ableitung ohne ein Minuszeichen, also deswegen wäre es jetzt nicht so günstig, wenn ich den hochsetze, und umgekehrt das Viererpotenzial, ja, könnte man auch runterziehen, müsste man halt wieder das Vorzeichen umbiegen. Also ich würde sagen, diese beiden Indizes haben eine gewisse Bedeutung, oder wenn ich die umschreiben würde, müsste ich ein Minus reinmachen, allerdings ist es nicht so zu verstehen, dass man hier noch irgendwie die als Viererindizes zur weiteren Verrechnung verwendet, sondern das ist halt einfach die Definition. Und hier, wie gesagt, beim Sigma, also es gibt auch Anwendungen, wo Sigma tatsächlich einen Viererindex trägt, dann braucht man aber noch eine vierte Matrix dazu, die geeignet ist, sonst macht der Viererindex keinen Sinn. Aber das ist zumindest...
Ja, die
ja, das genau so ist es. Also das im nächsten Kapitel über Symmetrien, wenn wir das dann nochmal sehen, da wird Sigma tatsächlich dann auch einen Vierer-Index kriegen. Aber jetzt hier in diesem ganzen relativistischen Wellengleichungskapitel oder so, da ist der J-Index an Sigma einfach ein Index, den ich oben oder unten setzen könnte. So, also jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich diese Umschreibung gemacht habe, nämlich, wenn man auf die untere Gleichung schaut, 2m, das ist halt im nicht-relativistischen Fall wieder eine riesige Größe gegenüber all den anderen Dingen, die mit Qi-Schlange multipliziert waren. Also, was ich jetzt mache, ich lasse den Term und den Term wegfallen. Also aus Qi-Schlange habe ich ja bereits das, was in der Zeitableitung was Großes liefert, nämlich halt auch wieder die Masse, das habe ich bereits von Hand abgespalten. Also Qi-Schlange sollte in der Zeit nur schwach oszillieren, damit was Kleines geben gegenüber dem Faktor Masse. Naja, und das elektrische Feld oder elektromagnetische Feld, das soll halt auch vergleichsweise klein sein. Also wenn man jetzt zwar nicht relativistische Bewegung machen, aber ein irre großes elektromagnetisches Feld machen, dann wäre diese Betrachtung auch verkehrt, aber halt für kleine Geschwindigkeiten und moderate oder vernünftige Felder sind diese beiden Terme, wie ich jetzt motiviert habe und wie hoffentlich ersichtlich ist, halt sehr klein gegenüber dem 2m-Term. Und das vereinfacht halt die Gleichung enorm. Also insbesondere kann ich jetzt das nach Qi-Schlange ganz einfach auflösen und dann da oben einsetzen. Das geht da noch hin. Qi-Schlange gleich 1 durch 2m. Summe über J Sigma J minus I DJ minus E AJ Phi-Schlange. Naja, und dann, wie gesagt, der nächste Schritt auf der nächsten Tafel wird sein, dass wir diese Gleichung dann halt oben reinbringen. Das ist natürlich eine relativ starke Näherung, die man jetzt schon macht, die halt nur dann gut ist, wenn es wirklich nicht relativistisch ist. Aber das ist ja gerade der Sinn, was wir jetzt machen. Wir wollen ja zur Schrödinger-Gleichung kommen, die keinerlei relativistische Effekte enthält, aber trotzdem halt sehen, dass die in der Dirac-Gleichung drin ist. Und wie auch schon gesagt, der Nebeneffekt ist halt, dass wir den Spin behalten in unserer Rechnung und damit der in der Schrödinger-Gleichung automatisch auftaucht. Ja, halt aus relativistischen Überlegungen von der Konstruktion heraus auftreten muss. Also jetzt machen wir dann diese Einsetzung. Einsetzen und außerdem machen wir nochmal eine Umbenennung. Also die typischerweise die Schrödinger-Gleichung wird ja mit einer Wellenfunktion Psi formuliert. Und wenn ich jetzt das Ding da oben einsetze, dann habe ich eine Wellenfunktion Phi Schlange. Also das wäre eine komische Notation. Umbenennung, einfach Phi Schlange, nenne ich jetzt wieder Psi, wobei Psi, muss man jetzt aufpassen, das ist natürlich nur noch ein zweikomponentiger Spinor, Psi 1 und Psi 2, also das ist ein anderes Psi, wie in der Dirac-Gleichung auftritt. So, und ja, also es ist einfach nur ein Einsetzen, da passiert jetzt nichts. Ich habe I dt Psi gleich 1 durch 2m Summe über j Sigma j minus i dj minus e aj zum Quadrat plus e phi psi. Also ist, glaube ich, klar, ne? Das 1 durch 2m, das wurde jetzt halt durch diese zweite Gleichung und das obere Einsetzen generiert. Und hier diese Summe mit den Sigma-Matrizen, die steht jetzt halt im Quadrat, weil sie oben schon da war und durchs Einsetzen von unten nochmal kommt. Naja, und irgendwo ähnelt natürlich jetzt schon ein bisschen der Schrödinger-Gleichung. Ich habe auf der einen Seite eine Zeitableitung, so wie es sich gehört. Ich habe auf der anderen Seite ein 1 durch 2m und das wird halt, naja, letztendlich der Impuls zum Quadrat werden. Also hat eine Ableitung zum Quadrat. Was halt vielleicht noch nicht so ideal ist, ist dieses Sigma da jetzt. Also man kann noch eine Nebenrechnung anwenden. Und diese Nebenrechnung habe ich euch die, muss ich überlegen, letzte Woche, glaube ich, sogar schon auf den Zettel gegeben oder diese Woche. Also ihr müsst es schon gesehen haben. Ich habe einen Zettel gestellt, führe die folgenden lästigen in der Vorlesung ausgelassenen Nebenrechnungen aus. Das war, glaube ich, dieser Zettel. Also verwende, das ist so ein Training halt mit Matrizen und Indizes nochmal, das gut für euch ist. Verwende folgendes Sigma, Summe J über Sigma J minus I DJ minus E AJ zum Quadrat, also das, was hier drin auftritt, das kann man zeigen, ist minus I Gradient minus E A zum Quadrat minus E Sigma mal das B-Feld, wobei, wie ihr es aus der Elektrodynamik hoffentlich noch wisst oder euch grob erinnert, B ist nichts anderes wie Rotation von A. Also wenn ihr mir jetzt das Ding gibt und sagt, was ist das Ergebnis, wenn ich es ausmultipliziere, kann ich auch nicht unmittelbar das hier hinschreiben. Aber wenn man das Ergebnis sieht, ist es vielleicht ganz zweckmäßig, so eine ganz grobe Idee zu haben, wo es herkommt. Und daher mal die Frage an euch, wie kommt denn jetzt plötzlich dieses B-Feld da rein oder eine Rotation von A? Warum kann sowas auftreten? Also so im ersten Moment ist es ja schon ein bisschen seltsam, wie entsteht eine Rotation, was ja wiederum ein Kreuzprodukt ist. Wie kann das sein? Also ich denke, es gibt eine offensichtlichere Stelle. Also was ja von hier nach hier im ersten Term wegfällt, ist im Prinzip diese Sigma-Matrizen. Also muss ich halt im Quadrat das Produkt zweier Sigma-Matrizen ausrechnen. Und ja, was gibt Sigma J mal Sigma K? Wisst ihr das auswendig? Also ich hoffe, ich mache es nicht falsch, es ist, glaube ich, einige Jahre, als ich das letzte Mal gemacht habe. Also das ist die, wie man sehr sorgfältig, die 2x2 Identitätsmatrix mit Delta JK und dann glaube ich mich zu erinnern, dass das plus ein I Epsilon JKL Sigma L ist. Kann das irgendwie jemand von euch bestätigen oder habe ich mich getäuscht? Also die Grobstruktur, die stimmt sicher. Produkt zweier Sigmas, wenn sie gleich sind, gibt die Einheitsmatrix und wenn sie verschieden sind, dann gibt es halt ein anderes Sigma, mit einem Epsilon-Symbol. Naja, und das Epsilon-Symbol, das ist halt in Indexschreibweise Geradenkreuzprodukt und das macht dann diese Rotation von A und damit letztendlich, wenn man es zusammensammelt, diesen Term. Also, das, was ich hier notiert habe, schon mal ein Tipp für die Hausaufgabe, aber ich denke, das ist gutes Training für euch, das einfach nochmal zu machen. Na gut, also wenn ich das halt jetzt da oben einsetze, dann habe ich als, naja, machen wir noch eine kleine Vereinfachung, aber als vorläufiges Endergebnis habe ich 1 durch 2m minus i Gradient minus e Vektor zum Quadrat minus e durch 2m mal Sigma, dann das B-Feld plus E Phi mal Psi. Gut, und das ist auch eine Gleichung, die wir heute fast schon dastehen hatten, nämlich in dem vorherigen Kapitel, wo ich gesagt habe, oder gefragt habe, wie kann man ein elektromagnetisches Feld in die Schrödinger-Gleichung reinbringen. Da hat man genau diese Struktur. Auf der linken Seite hat einfach die Zeitableitung. Rechts trat dann plus i Phi auf. Der Impuls, also minus i Gradient, wird auch mit dem Dreierpotential dann additiv kombiniert. Und jetzt haben wir halt einen zusätzlichen Term und das ist halt eigentlich gerade das sehr interessante Term. Das ist halt die Wechselwirkung von dem B-Feld mit einer Sigma-Matrix. Aber eine Sigma-Matrix, das hat man ja, glaube ich, auch schon oder wisst ihr aus Quantenmechanik 1. Im Wesentlichen ist halt die Pauli-Matrix der Spin-Operator, also bis auf einen Faktor 1,5. Also hier steht sozusagen Spin-Wechselwirkung mit dem B-Feld drin und das entsteht tatsächlich automatisch, also auf Ebene der Quantenmechanik ohne, also Relativistik, musste das sowas halt ausmessen und dann reinstecken, beobachten sozusagen, dass es einen Spin mit einer gewissen Eigenschaft gibt, der ein B-Feld koppelt. Und das ist jetzt absolut nicht mehr notwendig, das kam einfach durch die Rechnung raus. Also das ist schon, wenn man da nochmal durchgeht durch diese Überlegungen, was eigentlich nur reingesteckt wurde und jetzt rauskommt, finde ich schon relativ beeindruckend. Also die Liste, vielleicht auch eine ganz nette Aufgabe für euch, mal so eine Liste von Features zu machen, die Dirac-Gleichung dann wirklich liefert. Also wir hatten zum Beispiel die Vorhersage von Antiteilchen, was sicher eine beeindruckende Sache war. Und dann das Auftreten von Spin, das kam automatisch rein. Und jetzt halt die Kopplung vom Spin ans Magnetfeld. Auch, würde ich sagen, eine sehr schöne und absolut nicht selbstverständliche Sache. Gut, und also diese blau unterringelte Gleichung, die hat einen wichtigen Namen, die nennt sich Pauli-Gleichung und naja, die beschreibt halt nicht-relativistisches Teilchen mit Spin im elektromagnetischen Feld. Also, weiß nicht, den Faktor weiß ich auch nicht auswendig, aber zumindest die grobe Struktur zu wissen und wenn jemand von der Pauli-Gleichung spricht, was es bedeutet, das würde ich sagen, das sollte da mitnehmen und verinnerlichen. So, dann, ich glaube, das schaffen wir jetzt heute sogar noch. Machen wir nochmal einen Spezialfall, nämlich wollen wir jetzt auf diesen gyromagnetischen Faktor raus, also feststellen oder mal überprüfen, wie ein Spin im Vergleich zum Drehimpuls ans magnetische Feld koppelt. Und zu dem Zweck machen wir einen Spezialfall, betrachte räumlich und zeitlich konstantes B-Feld also in Worten B gleich konstant und Vielleicht könnt ihr euch da aus der Elektrodynamik erinnern, so ein konstantes B-Feld kann ich in Form von einem Dreierpotential schreiben als B Kreuz R halbe. Also wenn euch das nicht geläufig ist, diese Beziehung, oder nicht mehr geläufig, könnt ihr einfach mal ausrechnen, indem ihr die Rotation auf A anwendet, wie es da unten steht, dann wird gerade das konstante B rauskommen. Also das ist jetzt die erste Sache, die wir halt verwenden in dieser Pauli-Gleichung. Dann, was ich gerade schon gesagt habe, schreibt man jetzt expliziter den Spin-Operator rein. S ist Pauli-Matrizen dividiert durch 2. Wobei, also das wisst ihr aus der Quantenmechanik, dass es so aussieht, nachdem ich jetzt gerade auf diesen gyromagnetischen Faktor raus will, also auf die Stärke der Kopplung von dem Spin an Magnetfeld im Vergleich zum Drehimpuls, sind jetzt solche Faktoren wie das 1,5 relativ wichtig. Deswegen jetzt noch eine Zusatzbemerkung zu diesem 1,5. Also das ist mal ausnahmsweise keine Konvention, die Definition vom Spin-Operator. Denn mein Spin soll ja möglichst viele Eigenschaften vom Drehimpuls besitzen, wird ja auch in Experimentalphysikbüchern, was auch nicht ganz dumm ist, ist ja ein nettes Bild, immer so als Eigendrehimpuls dargestellt, als rotierende Kugel ist ein Fermion. Und wenn ich also sozusagen möglichst nah mich am Drehimpuls bewegen will oder versuchen will, dem Spin alle Eigenschaften vom Drehimpuls zu geben, dann muss der Spin-Operator insbesondere auch die Drehimpulsalgebra erfüllen. Und die Drehimpulsalgebra muss Drehimpulsalgebra erfüllen. Und die schaut halt aus SJ, SK gleich I Epsilon JKL SL, und die ist nur für dieses 1,5 erfüllt. Also jeder andere Faktor, den man, glaube ich, offensichtlich sieht, verletzt diese Gleichung, weil halt hier S quadratisch auftritt und hier nur linear. Also mit anderen Worten, wichtig zu realisieren, wenn wir jetzt halt am Ende diesen gyromagnetischen Faktor finden, dass wir nicht irgendwo in dieser Rechnung noch einen Freiheitsgrad von dem Faktor gehabt hätten. Also dieses 1,5, das muss rein. Muss Drehimpulsalgebra füllen, also nur für 1,5 der Fall. Wobei das 1,5, das ist gerade dieses 1,5 hier. Also das ist die Nummer 2, was wir da verwenden. Und dann haben wir noch eine Nebenrechnung, die wieder für euch als Hausaufgabe gedacht ist oder war. Minus I Gradient minus IA zum Quadrat. Das ist minus Gradient I halbe B Kreuz R zum Quadrat, also da ist jetzt nur die Nummer 1 eingesetzt. Und wenn ich das halt aus x, dann kommt raus p Quadrat minus e l mal b plus e Quadrat a Quadrat. Wobei, also das jetzt l und p eher so lesbare Abkürzungen sein sollen vom Drehimpulsoperator R Kreuz p, und der Impuls eine Abkürzung ist die Gewohnheit für Minus Gradient. Also auch dieses Nachrechnen ist halt Hausaufgabe. Müsst ihr halt auch nochmal irgendwie das quadrieren und so ein Kreuzprodukt auflösen und ein bisschen umschachteln, und dann kommt ihr auf diese Beziehung hier. Also das ist die Nummer 3. So, und also wenn ich all dieses Zeug jetzt dann in diese Pauli-Gleichung einsetze, dann kommt folgendes: I dt Psi gleich 1 durch 2 m Pi Quadrat minus E durch 2 m L plus 2 S mal B plus E Quadrat durch 2 m A Quadrat plus E Phi mal Psi. Und also das Interessante, warum wir das jetzt eigentlich gemacht haben, ist genau diese Stelle da unten. Also mein bisher sah ja der Spin irgendwie immer ganz vernünftig wie ein Drehimpuls aus. Also er hat die Drehimpulsalgebra erfüllt in der Experimentalphysik oder in vielleicht weniger fortgeschrittenen Büchern wurde das immer als Eigenrotation, als wie wenn halt eine Kugel oder ein Teilchen rotiert, dargestellt. Aber jetzt sieht man erstmalig einen Unterschied, nämlich dass halt der Bahndrehimpuls nur halb so stark wie der Spin an magnetisches Feld koppelt. Also kann man vielleicht einen Rechenfehler oder was vermuten, aber wenn man jetzt ein Experiment macht und dieses Zeug ausmisst, dann wird man genau feststellen, dass dieser Faktor 2 auch in der Natur realisiert ist. Und das ist halt auch was automatisch aus der Dirac-Gleichung rauskommt, was die Dirac-Gleichung halt erklärt. Dagegen, wenn die Schrödinger-Gleichung halt irgendwie da formuliert mit Spin oder sowas, da, also das war jetzt unsere Folgerung, aber wenn ihr diese Pauli-Gleichung einfach aus der Schrödinger-Gleichung versucht habt zu erweitern, dann wäre halt dieser Vorfaktor vom Spin nicht klar gewesen. Also mit anderen Worten, über diesen Schrödinger-Formalismus kann man diesen Faktor 2 nicht verstehen. Dagegen über die Dirac-Gleichung kommt er automatisch raus und ja halt auch in erstaunlicher Weise raus, wie er auch in der Natur realisiert ist. Also wieder aus meiner Sicht schon eine beeindruckende Leistung von der Dirac-Gleichung, was absolut nicht selbstverständlich ist zu erklären. Also wir sind jetzt fast schon am Ende angekommen, in einer Minute haben wir noch. Ich denke, es lohnt sich fast nicht, das nächste Mal dann nochmal mit anzufangen. Also dieser letzte Absatz ist eigentlich nichts anderes, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Da wird halt nochmal dieser Faktor 2 da ein bisschen erläutert. Also was man, hier in diese kleine Box rein, was man halt typischerweise definiert, ist das magnetische Moment. Das setzt sich zusammen aus einem magnetischen Moment vom Bahndrehimpuls plus einem magnetischen Moment vom Spin und das ist E durch 2m L plus G mal S. Also mit anderen Worten, man führt eine Konstante G ein, einen Proportionalitätsfaktor, der halt misst, wie stark die Kopplung vom Spin von der vom Drehimpuls an magnetisches Feld abweicht. Naja, und wie man halt durch Vergleich jetzt da feststellt, ist halt das G gerade ein Zweier, also für E minus beziehungsweise allgemein Spin ein halb Fermionen und gleichzeitig nennt man dieses G gyromagnetischer Faktor, also das schließt den Bogen zur Überschrift. Wobei die Implikationen, hatte ich ja gerade schon genannt, dass halt doch irgendwo das Spin nicht komplett ein Drehimpuls zu sein scheint, sondern ja, ein bisschen anders realisiert ist. Okay, das war etwa alles, was ich zur relativistischen Quantenmechanik sagen wollte. Irgendwann, hatte ich auch schon mehrfach gesagt, wenn man es noch besser machen will, gerade Teilchenerzeugung und Vernichtung, muss man halt zur Quantenfeldtheorie übergehen. Da gibt es ja 2 Semester Vorlesung dazu. Ja, nichtsdestotrotz, die Dirac-Gleichung, glaube ich, hat man gesehen, dass schon einiges an Potenzial beinhaltet. Dann am Donnerstag geht es im neuen Kapitel weiter, Symmetrien. Und ich weiß nicht, wie lange genau, aber 2 oder 3 Stunden wird uns das kosten. Und dann machen wir am Ende noch viel Teilchenphysik. Gut.